Dank dem Herrn, lobt und preist ihn, betet den König an. Heute ist mein Thema, wie sieht Jesus aus? Ich weiß nicht, ob du schon Jesus gesehen hast, aber es gibt so viele Vorstellungen, so viele Bilder über Jesus und von Jesus. Wenn ich nur an das Turiner Tuch denke, da glauben viele Leute, dass wir Jesus, als er im Grab eingewickelt war und so weiter, dass wir so ein Abbild von Jesus. Wie sieht Jesus wirklich aus? Darüber wollen wir uns Gedanken machen. Ich habe den Heiligen Geist und ich war schon oft am Tag des Herrn, so wie es in der Bibel heißt, wie der Apostel Johannes da auf der Insel Patmos, und ich habe Gesichter und Visionen gehabt und so weiter, und ich spreche oft mit Jesus und er mit mir und so weiter, und das ist was ganz Normales für mich, mit Jesus zu reden, mit Jesus Umgang zu haben. Da muss man nicht besonders supergeistlich sein oder in Ekstase verfallen. Jesus schaut uns an wie ein ganz normaler Mensch, wie mein Bruder, meine Schwester. Ja, und wenn Jesus uns auf der Straße begegnen würde, meine lieben Geschwister, wir würden Jesus gar nicht erkennen. Wir würden entsetzt sein, wenn er nachher sagt, ich bin Jesus. Genauso wie Paulus, der verfolgt die Christen und er entsetzt nachher, als er hört, ich bin Jesus, den du verfolgst. Wir werden entsetzt sein, wenn Jesus uns begegnet. Jesus kommt oft vielleicht zu uns und er war schon bei uns und wir haben es gar nicht gemerkt. Er saß in unserer Mitte, er war in unserer Versammlung und die Bibel sagt, wo zwei oder drei zusammenkommen, da bin ich mitten unter ihnen. Denk doch drüber nach. Denk doch drüber nach. Wie oft haben wir uns in Jesu Namen versammelt und wie oft ist Jesus unter uns gewesen? Und wir haben es gar nicht gemerkt. Wir haben es gar nicht gemerkt. Viele haben es nicht gemerkt, zumindest. Denk an die Geschichten nur von den Emmaus-Jüngern. Sie gehen da meilenweit mit Jesus. Jesus unterhält sich mit ihnen. Der auferstandene Christus da und erzählt, musste Christus nicht leiden, musste nicht das alles passieren, gibt Aufklärung ihnen. Und dann sagen sie, bist du der einzige Fremdling hier in Judäa, der nicht weiß, was in den letzten Tagen geschehen ist? Liest du keine Zeitung, hörst du kein Radio, siehst du kein Fernsehen? Was ist mit dir los? Und weißt nicht, was da passiert ist? Und dann, weil es Jesus selber höchstpersönlich. Und ich denke nur an die Frauen von Ostermorgen, die gehen zum Grab von Jesus salben und dann steht Jesus vor ihnen und dann sagt der Gärtner, wo hast du ihn hingelegt? Und das war der Herr Jesus, der Gärtner. So erscheint uns Jesus, ihr Lieben. Und darüber wollen wir uns Gedanken machen. Vielen Menschen sind die Augen gehalten, dass sie Jesus nicht erkennen, weil sie falsch gelehrt und programmiert sind. Sie erwarten einen Supermann. Ja? Und die Kirchen lehren einen komischen Jesus, der gar nicht dieser Jesus ist, das entspricht nicht der Wahrheit. So ein weibischer Jesus, ein weinerlicher Jesus oder Baby-Jesus auf dem Narben von Mutter Maria. Jesus ist der Herr aller Herren, der König aller Könige. Er ist die Majestät Gottes. Er sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden und unter der Erde. Viele stellen sich Jesus vor mit langen Haaren, mit Bart, mit weißem Gewand, mit Sandalen. So stellen sie sich Jesus vor. Und da kommt er vielleicht in Jeanshosen, in Arbeitshosen, in Werktagskleider. Mittwoch war mein Thema, wie ich Jesus sah, wie ich Jesus entdeckte und wie ich Jesus kennenlernte. Und Jesus ist ein Geheimnis. Er ist ein irdischer Mensch gewesen und den Menschen verborgen. Er kam ins Fleisch, er kam zu den Seinen und die Seinen nahmen ihn nicht auf. So steht es in der Bibel. Fleisch und Blut vernimmt nichts vom Reich Gottes. Auch nicht von Jesus, auch nicht vom Heiligen Geist. Jesus ist so natürlich gewesen. Ich will dir nur zeigen, wie ich Jesus erlebt habe. Ganz natürlich. Ja, er war sachlich, er war an Menschen orientiert, er war nüchtern, er war praktisch, er war der Zimmermannssohn. Und man hat immer wieder gesagt, ja, wir kennen seinen Vater, den Zimmermann da, der die Buden gebaut hat, die Tische gemöbelt und so weiter und Möbel hergerichtet hat. Wir kennen ihn. Das ist ganz normal. Und Jesus war ganz normal in Nazareth. 18 Jahre lang war er stinknormal. In aller Liebe. Er war so einfach, so menschlich, so sanftmütig, so demütig, so geduldig. Man hat ihn nicht erkannt. Wenn du länger mit ihm zusammen bist und ihm nachfolgst und ihm dienst und für ihn arbeitest und so weiter und dazu noch den Heiligen Geist hast, dann kennst du Jesus nicht mehr im Fleisch, sondern im Geist. Paulus sagt, wir kennen Christus nicht mehr nach dem Fleisch. Ich bin überzeugt, dass Paulus Jesus irgendwo begegnet ist, denn er lebt in den Tagen Jesu. Als kleiner Bursche vielleicht irgendwo und so weiter. bevor er da zum Gamaliel ging, zum Studieren. Aber er sagt, ich kenne Jesus nicht mehr nach dem Fleisch und ich will ihn auch gar nicht nach dem Fleisch kennen. Und er redet nicht über Jungfrauengeburt und dass er ein Jude war und dass er in Nazareth gelebt hat und in Bethlehem geboren wurde oder so weiter. Nein, ich kenne Jesus im Geist. Und heute gehen wir der Frage nach und will ich der Frage nachgehen, wie sieht Jesus aus? Wie sieht er uns und wie sehen wir ihn? Eine ganz wichtige Frage. Auch heute würden viele Menschen Jesus nicht erkennen, das schwöre ich. Sie würden Jesus nicht erkennen. Wie oft ist Jesus uns schon begegnet? Wie oft hat er zu uns gesprochen? Wenn wir ihm auf der Straße begegnen würden, und er begegnet uns auf der Straße, in den Geringsten, in den Armen, ja, in den Bedeutungslosen, ja, er strahlt nirgendwo so mächtig wie auf dem Berg der Verklärung. Nur ein einziges Mal ist er den Jüngern erschienen als der große, mächtige Herr, heller als 1000 Sonnen. Seine Kleider wurden weiß und so weiter. Und da hat er nur ein paar auserwählte Jünger mitgenommen. 3 Jünger hat er nur mitgenommen. Die anderen hat er unten gelassen, weil die hätten es gar nicht verkraftet. Und ich denke nur auch bei der Spontanumfrage, bei dem Interview, da fragte die Leute, was halten die Leute von mir? Der eine sagt, der Prophet, du bist ein Lehrer, du bist ein Rabbi, du bist das und das, du bist ein Heiler. Und dann fragt er, ja, und was denkt ihr, dass ich bin? Und dann erst durch den Heiligen Geist sagt Petrus, wie aus der Pistole geschossen, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Erst durch die Eingebung des Heiligen Geistes erkennt Petrus den Messias, den Heiland. Viele haben eine falsche Vorstellung von Jesus, vor allem aus diesen heutigen Jesus-Filmen von Hollywood oder aus Oberammergauer Festspielen. Ja, ein besserer Mensch in weißem Gewand. Ich will einige heilige Kühe schlachten, dass das alles Jesus nicht war. Wenn ich so die Bibel aufmerksam studiere und so weiter, und ich habe mir die Mühe gemacht, meine Bibel zu studieren, wie war Jesus wirklich? Er war nicht mit langen Haaren und auch nicht mit langem Bart. Er trug auch keine Sandalen, hatte auch kein wallendes Jutekleid. Für viele scheint es recht klar zu sein, so sah Jesus aus, aber so sah er nicht aus. Und auf diesen Jesus wartest du und er kommt nicht zu dir und bist überrascht, dass er das nicht ist. Wie war Jesus? Er war ein ganz normaler Jude, so wie die Juden damals waren. Er musste sogar verraten werden durch einen Kuss, dass der Judas sagte, den ich küsse, das ist er, den nehmt. Er musste als Mensch in Windeln gewickelt werden. Und die Juden in den Tagen Jesu waren gekleidet wie die Römer. Die wollten ja nicht auffallen wie der letzte Dreck. Und der einzige Unterschied zwischen Römern und Juden war, und hör mir gut zu, das war die Beschneidung. Das war der einzige Unterschied zwischen Juden und Römern, die Beschneidung. Und Jesus war beschnitten am 8. Tag, so steht es in der Bibel. Und das sieht man nicht sofort, die Beschneidung. Weißt du, wenn du die Beschneidung sehen möchtest und prüfen möchtest, dann musst du die Hosen runterziehen. Genau das war's. Jesus war beschnitten. Deshalb haben auch die Juden nicht teilgenommen an der Olympiade, weil sie nackt dort gekämpft haben. Und sie wollten nicht die Blöße geben, die Hüllen fallen lassen und nackt werden. Und dann deshalb, wie war Jesus? Wie war Jesus wirklich? Weißt du, der Mensch will nicht bloßgestellt werden oder an den Pranger gestellt werden oder sich blamieren. Weißt du, Jesus wurde gekreuzigt, splitternackt, nicht nur wie die Katholiken oder am Kreuz darstellen, verstehst du, mit einem Lendenschutz. Weißt du, der sollte richtig blamiert werden. Er sollte so bloßgestellt werden. Guck mal an, dieser Beschnittene hier. Er sollte lächerlich gemacht werden. Ja, und er wurde vorgeführt, zum Gespött der Menschen gemacht. Das war Jesus. Und Jesus sah zuerst mal ganz normal aus. Er war ein ganz durchschnittlicher Mensch, ein Bürger, römisch gekleidet hat, und die Römer zu jener Zeit, wenn ich so die Bilder anschaue und so weiter, sehe ich mit kurzen Haaren, also da trägt keiner lange Haare, auch nicht die Bilder. Ich war in den Katakomben in Rom, und wenn ich so die alten Bilder in den Katakomben sehe und Jesus dargestellt sehe, sehe ich nicht Jesus mit langen Haaren, sondern mit kurzen Haaren. Nur, ich will nur das Äußerste erstmal sagen, er war äußerlich genauso wie alle Menschen auch. Wie alle Menschen auch. Er trug keine langen Kleider, steht nicht in der Bibel, keine langen Haare, keinen langen Bart. Und er selbst kritisiert sogar die Leute, die Pharisäer, die mit langen Kleidern, mit Talare und Gewänder rumlaufen. Er kritisiert, ihr sollt nicht an den Hecken und Ecken stehen und so weiter und euch anbeten lassen und so weiter mit langen Roben. Ja, guck mal, die sind was Besonderes. Die Pharisäer hielten sich was Besonderes. Sie wollen besonders geistlich sein. besondere Autorität haben, aber das alles war Jesus nicht. Und wir sollen so werden, wie Jesus war. Wir sollen nicht versuchen, äußerlich was Besonderes zu sein, besonders heilig. Ja, wir sind nur beschnitten, nicht mehr und nicht weniger. Ich predige nicht Beschneidung, aber ich möchte sagen, wir müssen kultiviert werden. Zur Beschneidung, Beschneidung gehört zur Kultivierung, dass eine Pflanze mehr Frucht trägt, bessere Frucht trägt und so weiter. Und von Jesus wissen wir nicht, dass er ein weißes Gewand trug, steht nicht in der Bibel. Nur Frauen trugen nämlich in der Zeit Jesu. Ich habe extra studiert und mich damit beschäftigt. Nur Frauen trugen gebleichte Kleider, Männer trugen ungebleichte Kleider, nur nebenbei. Eine Ausnahme war hier bei der Verklärung auf dem Berg, Lukas 9, Markus 9 und Matthäus 17, wenn du dort lesen, plötzlich strahlte er wie die Sonne. Plötzlich waren seine Kleider hell und weiß. Das war nur eine Offenbarung, dass sie gesehen haben. Und dann sahen sie Jesus wieder ganz normal, nicht mehr Moses und Elia. Wie sieht Jesus aus? Ich will der Frage nachgehen heute. Wie sieht er in den Evangelien aus? Jesus war ein armer Mensch. Er wird als ein Armer dargestellt. Vögel haben Nester und so weiter. Menschen haben Häuser und so weiter. Und das Menschensohn hat nicht einmal einen Platz, wo er sein Haupt hinlege. Jesus war ein Wanderprediger, ein Zimmermannssohn in Galiläa irgendwo. Jesus war als Mensch nicht reich. Er wurde zwar bedient. Beim Lukas lesen wir, viele reiche Frauen haben ihn versorgt. Aber sonst lesen wir nicht, dass Jesus Multimillionär war. In Luxusautos fuhr oder was weiß ich, Privatjets benutzte. Außerdem war Jesus ständig bei den Gastmählern zu Gast eingeladen und er wurde sogar als der letzte Dreck behandelt. Und als er zum Simon geht, zum Pharisäer Simon, und mir hast du kein Wasser gegeben, meine Füße zu waschen, und du hast mir keinen Kuss gegeben. Und wenn er schon irgendwo auf dem Gastmahl war, dann wird er als Säufer und Fresser bezeichnet. Aus den Bildern aus dem Evangelium lese ich und aus den Bildern der Geschichte, und ich habe mich in Rom, war mehrmals in Rom und habe extra mir diese Katakomben angeguckt. Ich wollte dort sein, wo die Christen sich versteckt haben, im Untergrund gebetet haben und so weiter zu gucken. Und die ältesten Bilder, die man gesehen hat, die Bilder von Jesus, der hat auch keinen Heiligenschein groß gehabt. Ja, verstehst du? Das war er nicht. Er war ganz normal, so wie du und ich. Und er wird als etwa ein junger Mann mit 30, 40 Jahren dargestellt, ohne Bart, sportlich, jung und gut aussehend, in der römischen Toga bekleidet, ohne Heiligenschein, ohne langen Haaren, ohne Bart und ohne irgendwelchen anderen Dingen. Erst in der byzantinischen Kunst kommt all das, ja, für die Ikonen, damit die Menschen anbeten können. Das war Jesus. Wir sollen Jesus nicht in Bildnis anbeten, sondern im Geist und in der Wahrheit. Wir brauchen kein Bildnis. Und deshalb Gott sagte, du sollst kein Bildnis machen von gar nichts, auch nicht von Jesus. Und deshalb haben wir keine Fotografie von Jesus. Glücklicherweise. Was glaubst du, wie kostspielig die Sache wäre? Jesus als Gott. Und deshalb, weißt du, gerade in der Byzanz und auch hier in der Ostkirche und dergleichen, da wurde Jesus als Ersatz für Zeus genommen, König der Götter, aus der griechischen Kultur heraus, und Zeus ist ewig, und deshalb dieser lange Bart, diese weißen Haare, diese Darstellung, was wir von Jesus haben. Jesus ist kein Zeus und kein Jupiter. Diese modernen Darstellungen von Jesus in der Kinderbibel, auch die Kinder werden schon verdummt, Entschuldigung. Ja, sie bekommen ein komisches Jesusbild, ja, mit langen Gewändern, so, ja, aus dem letzten oder vorletzten Jahrhundert, irgendwo aus dem frühesten Mittelalter. Der byzantinische Kunst hat Jesus entstellt mit sanften, weichlichen Augen. Und Jesus war alles andere als nur süßer Jesus. Er war streng, er konnte die Peitsche machen und die Leute aus dem Tempel raustreiben. Er war hart und streng, aber das darf nicht gepredigt werden. Der wirft die Tische um, der Händler. Wie sah Jesus wirklich aus? Man würde wohl von Lukas erwarten, dass er Jesus richtig beschreibt, denn er beschreibt immer das, wie er sieht, er versucht so genau, so direkt wie möglich zu beschreiben alles. Er sieht sogar, was die Maria in ihrem Herzen denkt, dann muss er doch Jesus beschreiben, richtig können. Aber er liefert uns keine konkrete Beschreibung von Jesus, leider. Er beschreibt nicht mal, dass Jesus, wie er als Kind war, nur dass er einmal vergessen wurde im Tempel, als 12-jähriger Bub. Auch der Johannes, der sogar Jesus am Herzen liegt oder ja, sich bei Jesus ausruht, wird nicht beschrieben, wie der ausgesehen hat. Selbst der Johannes der Täufer im Johannesevangelium, wenn ich lese, er sieht Jesus kommen und sagt, das ist das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Auch da ist keine Beschreibung, wie hat Jesus wirklich ausgesehen, wie sah Jesus aus. Wie sah Jesus nach seiner Auferstehung aus? Das haben nur seine Freunde gesehen. Die Ungläubigen haben Jesus nicht gesehen. Und die Gläubigen, auch selbst seine Jünger, haben anfangs ihn nicht erkannt. Sie haben gedacht, ein Geist ist da. Aber Jesus war nicht ein Geist. Auch der Auferstandene, Jesus war kein Geist. Der Auferstandene sah anders aus nach Ostern, ihr Lieben. Aber trotzdem, er war vollkommen Mensch. Als er dann vor seine Jünger steht und sagt, schaut meine Hände, schaut meine Seite, hat bestimmt auch seine Schuhe ausgezogen und sagt, schaut meine Füße an, das sind meine Wunden. Jesus hat, als der Auferstandene, hatte Wunden gehabt. Wie ein Wanderer, ein Pilger. Er läuft mit den Emmaus-Jüngern und die merken es gar nicht. Die merken es gar nicht. Und ich sage euch eines, Geschwister, wir merken oft nicht, Jesus ist bei uns und wir haben es nicht kapiert. Er hat von seinem Wort gesagt, als er wegging, ich bin alle Tage bei euch, bis an der Weltende. Und wir haben es nicht gemerkt, weil wir uns falschen Jesus vorstellen. Wir denken immer, ich muss Gänsehaut haben, mir muss kalt und heiß werden, ich muss komische Gefühle haben, ich muss ja in irgendwelcher Stimmung sein, um Jesus kennenzulernen und Jesus zu begegnen, Jesus zu sehen. Er sah nicht aus, dieser Auferstandene, wie ein himmlisches Wesen, sondern wie ein ganz normaler Mensch. In Kolosser heißt es ja sogar, Jesus sei das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Im Johannesevangelium wird uns gesagt, dass wer mich sieht, der sieht den Vater, den allmächtigen Gott. Jesus sah nicht göttlich aus, aber er war göttlich. Er sah nicht göttlich aus, aber er war göttlich. Und Geschwister, deshalb ist es so wichtig, dass wir unsere Augen ganz anders richten. Lass uns wegsehen und lass uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Er ist total anders. Er war das Ebenbild Gottes. Jesus war als Mensch, wurde wahrgenommen, wurde bemerkt als Mensch. Wer ist dieser Mann, dem Wind und Wetter gehorchen? Zuerst haben sie ihn geweckt, Meister, sie ist nicht wie Verderben. Und plötzlich, wer ist dieser Mann? Jesus war genauso wie du und ich. Sei nicht entsetzt, sei nicht schockiert. Ich will nachher eine Botschaft bringen, die Gott mir aufs Herz gelegt hat, euch zu sagen. Jesus war so wie du und ich. Das sind drei Mönche in Russland, irgendwo ganz hoch oben, hinter dem Polarkreis. Und sie sind in einem Kloster. Und ist eine Geschichte, ist eine Überlieferung, also eine Legende letztendlich irgendwo. Aber diese drei Mönche, die überlegen sich, sollen wir jetzt unser Kloster zumachen? Wir sind nur noch zu dritt hier. Wie geht es denn weiter mit unserem Kloster? Und dann überlegen sich, da ist ein weiser Mann, ein Gelehrter, der die Weisheit hat. Und dann haben sie gesagt, wir gehen zu diesem weisen Mann und fragen, wie es soll. Und sie haben zwei hingeschickt und sie sollen sich erkundigen, was sollen wir machen? Sollen wir das Kloster zumachen oder sollen wir weitermachen? Und dann hat der weise Mann zuerst mal tief Luft geholt. Und dann gesagt, einer unter euch ist ein Messias. Einer unter euch ist ein Messias. Und dann gehen sie nach Hause und dann wurde gefragt, was hat der weise Mann euch gesagt? Er hat gesagt, nicht viel. Einer von uns drei ist ein Messias. Jetzt hat jeder den anderen wie ein Messias behandelt, wie einen Gott, wie einen Christus. Das ist einer von euch ist ein Messias. Und Geschwister, das ist die Botschaft für die Gemeinde. Christus in uns, einer von uns ist ein Messias. Und wir sollen aufpassen, dass wir nicht unseren Bruder misshandeln, unsere Schwester nicht irgendwie verleumden oder verraten oder was weiß ich, in den Schmutz ziehen. Es ist unser Bruder. In der Bibel heißt es, der Jakobus sagt, wie willst du Gott lieben, den du nicht siehst, wenn du deinen Bruder nicht liebst, den du siehst? Einer von euch ist ein Messias. Als Jesus hier auf dieser Erde war, er wusste immer genau, was er tun sollte. Und wahre Christen, wahre Gläubige, die wissen immer, was sie tun sollen. Sie sind vom Geist Gottes geleitet. Und wenn wir mit Christus leben, mit Christus wandeln, einer von uns ist ein Messias. Und was ihr einem der geringsten meiner Brüder getan habt, Matthäus 25, das habt ihr mir getan. Ich war nackt, ich war bloß, ich war krank, ich war im Sterben, ihr habt mich nicht besucht, ihr habt mir nicht geholfen, ihr habt mir nichts gegeben. Ja, wo warst du, Herr? Wir haben dich gesehen. Und was ihr einer meiner geringsten Brüder getan habt, nicht den Prominenten, nicht dem Herrn Pastor und dem Bischof, was dir einer meiner geringsten Brüder getan hat. Und nicht nur den Armen. Ich habe hier in der Bibel ein paar Mal nachgeguckt und ich habe gesagt, muss ich den Armen helfen, den Geringen auf der Straße, irgendwo so ein Penner? Nein, ich muss den geringen Bruder, geringen Schwester in der Gemeinde helfen. Mein Bruder Jesu, Bruder Schwester Jesu, denen muss ich helfen. Einer von euch ist ein Messias. Jesus war für die Jünger wie ein Reiseleiter, hat sie begleitet, sie geführt und so weiter. Und wir haben auch einen Dienst an unseren Brüdern. Das ist auch diese Predigten hier. Ich will meine Geschwister ermutigen, auch wenn ich sie nicht sehe, vielleicht jetzt im Internet, wo sie überall sind und auf der Welt verstreut sind. Weißt du, aber ich möchte ermutigen, sie sind meine Brüder, meine Schwestern, ob ich sie sehe oder nicht sehe. Wenn wir etwas auf unsere eigene Faust erkundigen und erreichen, zu erreichen versuchen und so weiter, dann verschwenden wir unsere Zeit. Wir sollen warten immer auf den Herrn. Jesus hat immer auf den Vater gewartet, bis er grünes Licht von ihm bekommen hat. Wie war Jesus? Der hat immer auf Gott gewartet. Und erst als er grünes Licht vom Herrn bekommen hat, hat er gehandelt. Darum verzweifeln so viele Christen, weil sie in eigener Regie handeln. Ich muss was tun, ich muss was unternehmen, ich muss vorwärts gehen. Nein, der Herr muss uns vorwärts bringen. Jesus hatte den Heiligen Geist als seinen Reisebegleiter. Und dieser Heilige Geist ist ein erfahrener Reisebegleiter. Und deshalb erfolgte strikt der Leitung des Heiligen Geistes. Wie war Jesus? Jesus sagt, lernet von mir. Lernet von mir. Ich kann nur von Jesus lernen, wenn ich ihn kenne. Ich muss nicht altmodisch sein. Ich muss nicht mich altmodisch kleiden oder besonders auffällig kleiden, dass ich mich fromm kleide, dass ich eine fromme Haartracht habe, lange Haare, was weiß ich, langen Bart, wie ein Hippie. Jesus war kein Hippie, in aller Liebe. Er war auch kein Gammler. Er war kein Aussteiger. Er lebte mittendrin unter den Leuten. Er tat den Willen seines Vaters im Himmel. Er irrte nicht ziellos umher, heute da und morgen dort. Nein, er wurde ganz genau geleitet. Er wusste, ja, das ist der Wille Gottes. Er ging keine eigenen Wege. Er war Gott allein verpflichtet, verantwortlich vor dem Herrn, mit Gott verbunden. Und als er merkte, die Zeit ist da, er hat auf die Uhr geguckt, obwohl sie damals noch keine Armbanduhr hatten. Nicht einmal eine Taschenuhr hatten sie. Nicht einmal Kirchenuhr hatten sie. Erst der Peter Händel hat die Uhr erfunden und so weiter. Erst im 15. Jahrhundert gibt es Uhren, höchstens Sanduhren. Aber Jesus hat keine Uhr gehabt. Gott will nicht, dass wir wie Touristen ohne Reiseleiter durchs Leben laufen und dass diese Welt überqueren. Nein, er will, dass wir wirklich zielbewusst handeln. Und Jesus war ganz bewusst im Willen Gottes zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, richtigen Worte, die richtige Person. Er hat sich immer vom Geist Gottes leiten lassen. Lasst uns so werden wie Jesus. Jesus war immer selbstbewusst. Warum? Weil er wusste, der Vater im Himmel ist mein Vater. Und ich bin allein ihm verantwortlich. Er war von Gott geleitet. Und immer wieder suchte die Leitung. Wie sollen wir das Angesicht Jesu betrachten? Wie hat er wirklich ausgesehen? Er war leidend. Er hat gelitten. Er hat gelitten unter den bösen Buben, den bösen Menschen in dieser Zeit, wo er damals lebte. Sie haben ihn nicht angenommen. Sie haben ihn abgelehnt. Er hat damit gelitten. Und das ist auch unser Schicksal. Wir werden nicht sofort mit offenen Armen empfangen, uns wird nicht der rote Teppich ausgerollt. Lass uns denken an Jesus. Jesus sagt, wer mich sieht, wer mich so begreift, wie ich war, der sieht den Vater, der sieht Gott, wie Gott wirklich ist. Schau, wie Jesus am Kreuz hängt, von Gott verlassen. Mein Gott, wo steckst denn du? Was machst denn du? Warum hast du mich verlassen? Und dennoch ist Jesus der Abglanz der Herrlichkeit Gottes, die Reflexion des Herrn. Er reflektiert Gott, gibt Gott wieder. Und das ist unsere Aufgabe, unser Muss. Wir sollen Jesus und Gott und den Heiligen Geist, die Gottheit einfach reflektieren. Jesus wusste ganz genau, was zu tun und zu lassen ist, weil er Gott ganz persönlich kannte. Einer von euch ist ein Messias. Denkt drüber nach. Und dann wirst du ganz anders in der Gemeinde dich benehmen. Ganz anders auf die Christen schauen. Dass vielleicht manche Oma, manche Opa dem Heiland näher als mancher studierter Theologe, Philosophe, Doktor, Professor und so weiter. Er lebte in tiefer Gewissheit, dieser Herr Jesus. Jesus lebte in tiefer Gewissheit. Soll ich euch sagen, wo? Als er wusste, jetzt ist meine Zeit rum, ich werde geopfert, ich werde das letzte Abendmahl mit meinen Jüngern feiern. Und wo ist der Saal? Und er schickt seine Jünger raus in die Stadt, passt auf, ihr werdet einen Wasserträger finden. Und der Wasserträger trägt Wasser mit sich, und da, wo er hingeht, fragt, und bevor er in sein Haus kommt, wo ist der Platz, den du für mich vorbereitet hast? Er wusste ganz genau, er hatte Geistesleitung, und er konnte seine Jünger anweisen und sucht ganz genau, wo ist der richtige Platz? Warte auf den richtigen Menschen. Du geratest an den Teufel, wenn du allen möglichen Leuten nachlaufst. Jesus folgt und sagt, folgt dem Wasserträger. Träger fragt ihn, wo ist der Raum, den du vorbereitet hast? Warum? Jesus wusste, der Mensch, dieser Wasserträger ist allein. Der erwartet Gäste im Glauben, und ich werde die nächsten Tage über Glauben sprechen. Und ganz besonders am Sonntag berühre Jesus. Man kann Jesus nur berühren, wenn man an Jesus glaubt. Du kannst nicht Jesus berühren, wenn du nicht an Jesus glaubst. Und genauso, der Wasserträger hat was Großes erwartet. Er hat eine Eingebung von Gott gehabt. Heute, beim Abendmahl, wir werden was ganz Besonderes erleben. Da werden wir hohe Gäste kriegen. Er wusste nicht, wer das ist. Wahrscheinlich hat er auch nicht einmal gedacht, dass es Jesus sein würde. Aber er hat sich vorbereitet. Wo ist der Raum, den du vorbereitet hast im Glauben? Finde Menschen heraus, die glauben, die etwas erwarten, die sich vorbereiten, die dafür beten und dafür handeln und etwas unternehmen. Der hat diesen schönen Saal nach römischer Art mit Polstermöbel bereitet. Jesus lag zu Tisch, verstehst du? Jesus lag zu Tisch, du stehst in der Bibel, auf römischer Art, nicht auf jüdischer Art. Auf römischer Art. Von Ungläubigen solltest du nichts erwarten, die nicht glauben, die Jesus nicht kennen, die Jesus nicht nachfolgen. Von denen wirst du nichts bekommen, höchstens nur Probleme empfangen und erleben. Aber vom Geist geleiteten Menschen, von Geist geleiteten, ja, erfinde solche Menschen, die wirklich den Heiligen Geist haben. Wenn du solche Menschen findest, und einer von euch wird ein Messias sein. Einer von euch. Und so weiter. Und dann wird es klappen, dann wird es funktionieren. Also ich ermutige Menschen, um Geistesleitung zu suchen und auch geistgeleitet zu werden. Wie war Jesus? Wie war Jesus? Jesus war immer von seinem Vater abhängig. Was sein Vater nicht gepflanzt hat, was sein Vater nicht gewirkt hat, sagte danke, kannst behalten. Und als er wegging, heißt es einmal in der Bibel, ich werde den Vater bitten, dass er euch einen Beistand schickt, den Heiligen Geist, und der wird bei euch ewiglich bleiben. Weißt du, Jesus war von Gott abhängig. Obwohl er selber Gott war, hat er gesagt, ich werde den Vater bitten, dass er euch den Heiligen Geist sendet. Durch den Heiligen Geist sind wir keine weißen Kinder mehr. Durch den Heiligen Geist steht Jesus uns, ja, präsent, gegenwärtig, da, wo wir sind. Jesus kann nicht überall sein. Und er sagt, es ist gut, dass ich weggehe. Sonst kann der Tröster nicht kommen. Seit dem letzten Abendmahl lebt Jesus in seiner Gemeinschaft, und diese Gemeinschaft dauert immer an, wo 2 oder 3 sich in meinem Namen versammeln, dann bin ich mitten unter ihnen. Es mag schockierend sein, für viele unfassbar. Jesus war hier und du hast gar nicht gemerkt. Da war irgendwo hier bei Leipzig, da war eine alte Kirche und so weiter, und die hat eine Orgel gehabt, die Orgel war okay, aber der Organist war nichts. Der Organist, hat ein bisschen falsch gespielt, aber und von Herzen gesungen, mit voller Hingabe gesungen. Und dann hat die Gemeinde beschlossen, wir wollen einen neuen Organisten hier einstellen. Und sie haben einen neuen Organisten eingestellt, der hat perfekt auf dieser Orgel gespielt. Wunderbar und so weiter. Und am nächsten Sonntag, und da begegnet ein Mann einer Kirchenbesucherin und fragt, wie war euer Gottesdienst? Also heute hat was gefehlt. Heute hat was gefehlt. Heute war die Gegenwart Gottes nicht da. Weißt, heute hat was gefehlt. Und dann sagte, das habe ich gewusst. Ich bin Jesus. Dieser Frau ist Jesus begegnet. Weißt du, der sagt, ich habe mich gar nicht wohl gefühlt in dieser Kirche letzten Sonntag. Da war alles perfekt und alles vollkommen. Aber es war nichts von Herzen. Jesus ist da, wo alles was von Herzen kommt. Selbst wenn es stümpelhaft ist, selbst wenn es gebrechlich ist, selbst wenn es hilfsbedürftig ist, aber von Herzen. Er sucht das Herz und er sagt, ich war da, ich war traurig, Ich konnte nicht mitsingen. Es war perfekt. Es war perfekt, aber er konnte nicht mitsingen. Der Heilige Geist macht uns Jesus gegenwärtig, dass er permanent bei uns ist und uns hilft. Nach dem Abschied von diesem historischen Jesus und so weiter, wo er sich verabschiedet, da sagt er, weißt du, ich werde den Geist euch geben und der wird bei euch bleiben ewiglich. Und der Heilige Geist, was macht der Heilige Geist? Er hilft unseren Schwachheiten. Und Jesus muss Schwachheiten gehabt haben, denn er war auf die Hilfe Gottes angewiesen. Kein Raum in der Herberge, das war Jesus. Ja, überall nichts Gescheites da. Leute haben ihn nicht erwartet. Aber er sagt, jetzt zwei oder drei sich in meinem Namen versammeln und zwei oder drei um etwas bitten, das wird ihnen gegeben. Da bin ich gegenwärtig. Wie sieht Jesus aus? Wenn dir der Blick des Glaubens fehlt, wenn du mit Jesus wandelst vielleicht und denkst, der Auferstandene, ich glaube an den Auferstandenen, aber keine Beziehung mit ihm hast, dann ist er zu dir ein Fremdling. Dann sagst du, Fremdling, fremder Mann, und du weißt nicht, was in den letzten Tagen hier in Jerusalem geschehen ist, dann ist Jesus ein Fremdling. Auch wenn er ein auferstandener, lebendiger Heiland ist und neben dir hergeht und neben dir herläuft, wenn du ihn nicht persönlich kennst. Wir brauchen geöffnete Augen, unsere inneren Augen müssen geöffnet werden, um Jesus wahrzunehmen. Das war der Herr, der war letzten Sonntag nicht da, als es also perfekt gespielt wurde. Und einer von euch ist ein Messias. Den meisten Menschen bleibt Jesus verborgen. Jesus erlebst du nur in deinem Bruder, in deiner Schwester. Ob du es mir glaubst oder nicht, ob du es mir abkaufst oder nicht, ist mir egal. Wir werden am Sonntagabend mal miteinander feiern. Ja, und Jesus sagt, ich werde mit euch das Mal nicht mehr halten, bis ich mit meinem Vater im Himmel mit euch das Mal feiere. Aber wir sehen das Angesicht Jesu beim Abendmahl ganz klar. Durch den Glauben, nicht im Brot ist Jesus und nicht im Kelch ist Jesus. Nein, aber der Glaube ist der Jesus, vergegenwärtigt uns. Weißt du, wenn wir Gott ernst nehmen, und die meisten Leute nehmen Gott heute gar nicht mehr ernst, wir sehen das Angesicht des Herrn im Abendmahl ganz groß. Das ist mein Leib, der für euch gebrochen wurde. Und der Leib Jesu ist gebrochen, zerbrochen. Für uns, für dich und mich. Und der hat ein Stück von Jesus, der hat ein Stück von Jesus und jener hat ein Stück von Jesus. Und wir haben alle zusammen Jesus miteinander. Da bin ich mitten gegenwärtig unter ihnen. Der hat ein bisschen was von Jesus und der hat ein bisschen von Jesus. Und wenn die zusammenkommen, so heißt es in der Bibel, so habe jeder etwas. Der eine hat Freude an Jesus, der andere Liebe für Jesus, der andere hat Frieden von Jesus. Und der andere ist hingegeben dem Herrn Jesus Christus und so weiter. Der Herr ist der Herr und ich bin mitten unter euch. Wenn du den Bruder, deine Schwester nicht lieben kannst, ich kann nur die lieben, die mir sympathisch sind, hat mir in einer Gemeinde mal ein Bruder gesagt. Kannst du Gott nur lieben, kannst du deinen Bruder nur lieben, wenn der sympathisch ist? Und ich muss dir sagen, Gott ist nicht immer sympathisch. Mutter Teresa wurde von einem Journalisten mal gefragt, also sie tun mir herzlich leid. Sie sind nicht verheiratet und so weiter. Dann schaut sie auf ihr Ring und sagt, sehen Sie, ich bin doch verheiratet. Und zwar mit Jesus. Aber das ist manchmal sehr schwierig. Mein Jesus ist manchmal sehr schwierig, sehr kompliziert. Ja. Manchmal sogar sehr unsympathisch. Mein Jesus. Wie begegnen wir Jesus? Dein Bruder, deine Schwester ist auch manchmal unsympathisch. Und manchmal sehr schwierig. Und wir sollen die schwierigen Geschwister tragen. Die Schwachen tragen. Nehmt euch einander an, so wie Christus euch angenommen hat. Und wer eines dieser kleinen Babys, dieser kleinen Kinder aufnimmt, der nimmt mich auf, hat der Herr gesagt. Stellen wir das vor. Wir begegnen Jesus im Bruder, in der Schwester, in den alltäglichen Begebenheiten des Lebens, in der Liebe. Schwer zu verstehen für Christen, vor allem charismatische Christen, freikirchliche Christen, ist unheimlich schwer zu verstehen. Jesus ist da. Jesus in deinem Nachbar zu sehen, auch wenn er kein Christ ist. Jesus in dem Moslem, in dem Hindu oder was weiß ich, in welcher Religion, in dem Atheisten zu sehen. Wer ist mein Nächster? Ich gehe in die Gebetsstunde, dieser Levit und dieser Priester, und er sieht nicht, dass der eine unter die Räuber gefallen ist. Wer ist mein Nächster? Und ich sagte dir, wer dein Nächster ist, den, den du nicht magst. Das ist dein Nächster. Kannst fressen, was du willst. Kannst denken, was du willst. Jesus ist dort, wo Frieden und Eintracht herrscht. Wie fein und lieblich ist, wenn Brüder und Schwestern miteinander in Frieden leben. Da ist der Segen Gottes, die Salbung Gottes, da fließt wie das Öl an dem Bart Aarons herunter. Wie war Jesus? Du wirst erschreckt sein, wenn ich dir Jesus beschreibe. Ich predige schon so viele Jahre von Jesus und über Jesus und mir wird Jesus jedes Mal größer und interessanter und merkwürdiger zugleich auch. Jesus war wehrlos, als er dort vom hohen Priester und vom Pilatus nachher steht. Er sagt weder Mut noch mehr. Ja, denk nur dran, denk an seine Passion, wie hilflos er war. Und dann sagt Petrus, diesen Menschen kenne ich nicht. So kenne ich Jesus nicht. Ich kenne einen anderen Jesus, einen starken, mächtigen Jesus, einen wunderwirkenden Jesus, einen heilenden Jesus, einer, der aufs Wasser laufen kann. Aber so, den Jesus kenne ich nicht. Ich kenne Jesus, der Brote vermehrt. Ich kenne Jesus, der Aussätzige gereinigt. Aber den, nee. Mit diesem Jesus will ich nichts zu tun haben. Diesen hilflosen Kerl da, der angespuckt wird, der ausgezogen wird, nackt und ausgepeitscht wird, der mit dem man alles machen kann, was man will. Aber ich sage dir eins, Bruder und Schwester, da sind wir alle miteinander. Wenn wir Jesus ähnlich sein wollen, wir werden genau das Gleiche erleben. Seine Passion wird unsere Passion sein. Ein wahres Kind Gottes ist hilflos, wird angespuckt, mit Dreck beworfen, beleidigt, gekränkt. Wie war Jesus? Als er drüben auf der anderen Seite vom See Genezareth war, in Gadara, da hat er den einen Besessenen befreit und da kommen die Leute und sagen, Jesus, geh rüber, wir wollen nicht, sonst haben wir keine Schweinerei mehr hier, wenn es noch so weitergeht, dass die Schweine in den Abhang hinuntergestürzt werden. Geh von uns. Und was macht Jesus? Er wicht zurück. Jesus ist nicht einer, der sagt, ich muss stur bleiben, das ist das Reich Gottes, hier muss ich bleiben. Nein, er ging zurück wieder an die andere Seite, da wo er gewollt war. Oder als die Nazarener ihn den Abhang unterstützen wollten, er geht mitten durch sie hindurch oder er geht nicht mehr zurück nach Nazareth. Vielleicht hat er seine Werkzeuge noch dort gehabt, die hat er nicht mehr geholt, hat gesagt, komm, nach mir die Sintflut. Jesus war sanftmütig und demütig. Kannst du dir so einen Jesus vorstellen? Nicht nur ein Religionsstifter wie Mohammed, der einfach über Leichen geht. Oder wie die ISIS jetzt zur Zeit oder damals gemacht haben. Er hat sich mit den Leuten nicht gestritten, der Herr Jesus. Er ging einfach weg. Er sagt, komm, gehabt euch wohl. Ja, er war herzlich. Er hat seine Feinde durch seine Wehrlosigkeit entwaffnet. Bei seiner Verhaftung. Ja, dann sagte er, nehmt mich. Und er hat Autorität gehabt. Als er sagte, ich bin's. Da sind sie, die Knechte der Römer und die Knechte der Juden, die sind zu Boden gefallen, wie tot. Nehmt's mich, sagte dann, verstehst du, da hat er Autorität gehabt, der hätte sie alle in den Sack stecken können und forttragen können. Aber nein, er sagt, nehmt's mich. Er hat Autorität über sich selbst gehabt. Und das ist Jesus, Autorität über sich selbst gehabt. Er konnte fasten, 40 Tage und 40 Nächte. Verstehst du, er konnte sich selbst beherrschen. Weißt du, als der Teufel zu ihm kommt und sagt, oh, mach aus den Steinen Brot, verstehst du, zeig, dass du was kannst. Der hat seine Macht und Autorität nicht gebraucht, um eine Show abzuziehen. Oder spring vom Turm runter, dass du sicher landest. Du kannst ja fliegen. Deine Engel fliegen ja sowieso durch den ganzen Himmel. Und du kannst auch, und er wird mit seinen Engeln, dir seine Engel sein und die werden dich auf Händen tragen, steht ja in der Bibel alles. Auch biblisch, du musst nichts beweisen. Als Kind Gottes. Und Jesus hat dem Teufel nichts bewiesen, den Ungläubigen nichts bewiesen. Dem Herodes keine Zeichen gewirkt. Der hätte gerne was gesehen von Jesus oder gerne was erlebt mit Jesus, aber der hat nichts gemacht. Ja, und du siehst, Jesus hat nichts zur Schau gestellt und er hat nichts angebetet, was nicht den Vater im Himmel gemeint hat. Du sollst Gott anbeten von ganzem Herzen und so weiter, von ganzer Seele. Bei seiner Verhaftung sehen wir, nehmt mich. In 1. Petrus 3, Vers 15 heißt es, haltet in eurem Herzen Christus, den Herrn und heiligt ihn. Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, je nach der Hoffnung, wenn ihr nicht gefragt werden, halt den Mund. Deshalb, wenn jemand dich fragt, dann solltest du erst antworten, nicht den Leuten aufdrängen. Jesus hat sich nicht den Leuten aufgedrängt. Man wird seine Stimme nicht auf dem Marktplatz hören und krakehlen und demonstrieren. Und obwohl er eine Revolution war, hat er nicht alles da auf den Kopf gestellt. Er hat die Liebe vorgelebt. So, Jesus lebte alles vor. Und ja, er hat seine Pflicht getan. Jesus hat nicht die Sklaverei abgeschafft, da das Joch der Römer nicht beendet. Nein, er sagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet Zeugen Gottes sein. Ganz einfach und unkompliziert. Derjenige, der Gott wirklich liebt, empfängt von Gott nicht nur Liebe, sondern auch die Fähigkeit zu lieben. Geschwister, das ist so wichtig. Der empfängt nicht nur Liebe, sondern dass er auch fähig wird, die zu lieben, die unsympathisch sind. Ja, wer sich geliebt weiß, wer von Gott wirklich geliebt ist, von Gott angenommen ist, von Gott verstanden wird, der liebt auch. Aber die meisten Leute sind es nicht verstanden, deshalb können sie auch nicht lieben. Deshalb sind sie nur denen gut gesonnen, die ihnen auch gut gesonnen sind. Wir wissen über Jesus nur, was wir über den Heiligen Geist, über ihn erfahren. Er wird mich verklären, heißt es einmal in der Bibel. Und ich muss euch sagen, je mehr ich mit dem Heiland gehe, desto praktischer, persönlicher erkenne ich den Heiland, der ist genauso wie ich und du. Ja, wir sind, so wie wir Menschen sind, ganz normal. Einer unter euch ist der Messias. Halleluja. Einer von uns. Und die Frage ist, wer wird es sein? Wer ist es überhaupt? Wir wissen über Jesus nur, was der Heilige Geist uns zeigt. Über die Werte, der uns vermittelt, was im Himmel gilt, was im Himmel funktioniert, was der Wille Gottes ist. Und ich denke, da muss ich gar nicht bis in den Himmel gucken. Ich muss nur in den Evangelien gucken, in der Bergpredigt, Matthäus 5 und Vers 3 bis 12. Selig sind die. Und dann merken wir, was Jesus Programm war, was Jesus wirklich wollte. Die Sanftmütigen werden das Erdreich besitzen. Die Friedfertigen werden Kinder Gottes heißen. Solange du nicht friedfertig bist, schimpf dich nicht Kind Gottes. Dann sag, ich bin Katholik, Protestant oder Pfingstler, Charismatiker. Aber die Friedfertigen, die werden Gotteskinder sein. Den Armen ist der Himmel versprochen, die nicht nur dumm sind, der Armen im Geist. Verstehst du? Also viele meinen, du musst naiv und einfältig sein und blöd sein. Nein, die Hilflosen, die ohnmächtig sind, die sagen, ich kann nichts, aber mein Vater ist es. Der wird das wollen und der wird das vollbringen. Mein Gott kann alles. Verstehst du? Das ist nämlich, arm im Geist zu sein. Oh, mir fehlt es noch so viel. Ich kenne Jesus noch nicht so, wie ich kennen sollte. Ich habe ihn noch nicht so entdeckt, wie ich entdecken sollte. Lies mal die Bergpredigt, die ganzen Seligpreisungen. Jesus war freudig und freundlich und fröhlich, optimistisch. Das war Jesus. Er hat, wenn er die Toten auferweckte, sagt er, ihr Klageweiber, geht mal raus. Jesus, er wollte mit Klagerei und Jammern nichts zu tun haben. Er war zukunftsorientiert. Er sagte, das Reich Gottes kommt, das Himmelreich ist gleich. Jesus war gerecht und barmherzig. Er war fair. Er hatte Mitleid mit den Menschen. Ich denke nur an die Ehebrecherin. Er hätte die Frau steinigen können, als die Schriftgelehrten, die Pharisäer, diese Ehebrecherin vor Jesus gebracht haben. Dann fing er an, in den Sand zu schreiben. Und am Schluss sind sie alle gegangen und sagt, Frau, wo sind deine Ankläger? Keiner mehr da. Und dann sage ich, auch ich verdamme dich nicht. Jesus hat keinen Menschen verdammt. Auch wenn es wirklich auf frischer Tat ertappt worden ist oder diese Person in Sünde gefallen ist, er hat niemand verdammt. Und heutzutage wirst du so schnell verdammt. Du kannst 1000 gute Dinge tun und machst nur etwas falsch, dann bist du durch. Thomas der Zweifler, verstehst du? Machen wir schon. Der hat nur ein einziges Mal gezweifelt. Aber wenn es einen gläubigen Menschen gab, das war der Thomas und seine Kirche besteht bis heute noch im Orient. Das Leben Jesu ist geprägt von Gnade und Weisheit. Sogar als Bub, er hat an Gnade und Weisheit zugenommen. Er ehrte seine Eltern, seinen Vater und seine Mutter. Er gehorchte ihnen, er war kein Rebell. So war Jesus. Und wir sollen genauso werden wie er. Lerne von mir. Oder du brauchst eigentlich gar keine Bibel, um ein Christ zu sein und zu werden. Du musst nur fragen, was würde Jesus tun? Dann weißt du alles. Da brauchst du nicht mal den Heiligen Geist. Du musst nur fragen, was würde Jesus tun? Und jeder Mensch weiß irgendwie in sich selbst, er hat das Monogramm Gottes in sich selbst, er weiß, das würde Jesus nie und nimmer mehr tun. Jesus hielt nichts von den Werten, die hier auf Erden gilt, verstehst du, und wichtig sind. Jesus war Multikulti damals schon zu dieser Zeit, er war sehr fortschrittlich. Er redete, das Evangelium muss bis ans Ende der Welt verkündigt werden. Und wenn ich so Jesus sehe, der hat sich mehr mit den Samaritern abgegeben, wie mit den Juden. Ja, mit den Samaritern. Alles seine Bilder sind mehr so mit den Ausländern, was er da hat. Und dann redet er von der Endzeit. Des Menschensohn wird sitzen auf seinem Thron und die Menschen werden kommen von Ost und West. Und die werden zusammen mit Abraham, Isaac und Jakob mit Gott regieren. Also von Ost und West, Weiß und Schwarz. Chinesen werden dort sein, Russen werden dort sein, Amerikaner werden dort sein, Türken werden dort sein. Von Ost und West. Er gab sich mit Sündern ab. Dass sogar die Pharisäer sagten, dieser nimmt die Sünde an. Das sind Sünder nicht davongelaufen, der die Sünde nicht gemieden. Ja, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Jesus wertete die Frauen und die Kinder auf. Matthäus 18, da sehe ich, da nimmt er so ein Kind und sagt, stellt in der Mitte seine Jünger und sagt, werdet wie die Kinder, anders könnt ihr nicht in das Reich Gottes kommen. Jesus hat sich für das Geringste, für das Kleinste interessiert, für das Unbedeutende, für die Diener. Wer wird der Größte sein im Himmel? Und dann sagt der Diener, der Schuhputzer, der dir die Füße wäscht, zeigt er ihnen, wie man Füße wäscht. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, sagt Jesus, und er war beispielhaft, er hat Beispiele uns gegeben. Und das Wichtigste war für Jesus, dass er nichts aus sich selbst gemacht hat. Obwohl er von göttlicher Gestalt war, obwohl Gott höchstpersönlich war, obwohl Gott in ihm wohnte, hat er nicht rausgestellt, guck mal, hat keine Reklame gemacht, Zeichen und Wunder kommt her, schaut mal an. Nein, er war demütig und bescheiden. Für Jesus waren die kleinen, die einfachen Menschen wichtig, die unterdrückten, ausgebeuteten Menschen, die Armen, die waren ihm bedeutungsvoll, für die hat er sich interessiert. Er segnet die kleinen Kinder, obwohl die Jünger sagen, Meister, guck mal, die sabbeln noch. Ich kann vorstellen, dann nimmt der Herr Jesus so ein Mädel, küsst und segnet und sagt, Mädchen, tu sowas mal eine gute Frau werden oder einen jungen Buben, der noch im Sandkasten gespielt hat, er herzte die Kinder. Weißt du, was Herzen ist? An sich drücken. Und die Kinder brauchen das. Heutzutage werden die Kinder nicht mehr geliebt. Die werden sobald, ja, Wunschkinder, gewiss vielleicht noch. Aber weißt du, Kinder wollen geliebt werden, auch von den Eltern. Nicht nur gefüttert und nicht nur in den Kindergarten gebracht und dort abgeliefert. Die brauchen Mama und Papa. Herzen. Ich werde nie vergessen, ich auf dem Breitschaftsplatz, wir haben Gottesdienst gemacht, Freiversammlung, und da steht so ein kleiner türkischer Junge mit Meckeschnitt. Und ich streichle den Kopf und sage, Onkel, nochmals. Verstehst? Dem hat er so gut getan, Onkel, nochmals. Jesus lebt im Bewusstsein Gottes, lehrte auch die Menschen, macht euch keine Sorgen, jeder Tag hat seine eigene Plage. Quält euch nicht. Richtet euch nicht zugrunde, überfordert euch nicht. In Lukas 12, Vers 30 und folgende Verse lese ich, euer himmlischer Vater weiß nicht nur mein himmlischer Vater, nein, er sagt, euer himmlischer Vater. Und er lehrt nicht nur zu beten, dass wir sagen müssen, mein Vater, nein, unser Vater. Jesus identifiziert sich mit uns, mit dir und mir, mit unseren Schwachheiten, mit unserer Ohnmacht, mit unserer Armut, mit unserer Kleinkariertheit, mit unserem Unglauben, er identifiziert uns. Euer Vater im Himmel weiß, was ihr braucht. Sorgt euch nicht darum, das, was ihr braucht und so weiter. Und er stellt einfach nur seine Herrschaft. Dann wird es euch gegeben und im richtigen Augenblick wird das alles euch gegeben, was ihr braucht. Sei ohne Angst, sagt er, du kleine Herde. Euer Vater ist entschlossen, euch eine neue Welt zu schenken. Macht euch keine Sorgen. Wenn du wüsstest, eines Tages wird die Gemeinde Jesu ein riesiges Volk sein. Du kannst nicht zählen. Milliarden, Milliarden werden vor dem Thron Gottes stehen. Wie heißt es in der Bibel? Mit Kronen auf ihren Häuptern und so weiter. Sie werden mit Christus regieren. Und der Rest, der nicht so perfekt war und nicht so vollkommen war, auch für die möchte ich etwas sagen. Vielleicht bist du so ein Halberlöster, Dreiviertelerlöster und so weiter. Du kommst in den Himmel, aber ich sage dir eines, du wirst nicht mit Christus auf dem Thron sitzen und regieren. Nur die Überwinder werden mit Christus regieren und auf dem Thron sitzen. Aber du kriegst eine Palme in der Hand und du darfst ein bisschen wedeln. Verstehst du? Und da heißt es, und die Hitze wird sie nicht treffen und die Kälte wird sie nicht treffen, keine Not wird sie treffen und kein Nacht wird bei denen sein und dergleichen. So wird es sein, verstehst du? Wenn wir im Himmel sind, verstehst du? Kleine Herde. Wo kommen diese her? Weint der Apostel Johannes, als er diese Vision sieht. Wo kommen die her? Und dann sagt der Engel, der ihn begleitete und sein Leiter war, sie kommen aus der großen Trübsal und sie haben ihre Kleider hell gemacht im Blute des Lammes. Ich sage euch, wir werden erstaunt sein, wer alles im Himmel sein wird und wer nicht im Himmel sein wird. Die, die so vorne waren, die vorne gebetet haben und vorne gesungen haben und so weiter, die werden nicht sein. Aber die anderen werden sein. Der Schriftsteller, russische Schriftsteller, der erzählt da eine Geschichte, die reisen nach Jerusalem und mir fällt der Name nicht. Leo Tolstoi. Tolstoi erzählt diese Geschichte von der Reise nach Jerusalem. Und da sind zwei Männer, die gehen aus der Ukraine, wollen sie reisen, sind zwei alte Herren. Das war ihr größter Wunsch, einmal nach Jerusalem zu gehen, zu pilgern und die heiligen Städten zu besuchen. Ich mache ganz kurz. Dann gehen sie nach Jerusalem und da kommen sie in ein Dorf, da ist die Pest oder da ist so viel Elend, so viel Not, die Leute haben nichts zu essen und ach, da ist Chaos durcheinander und da sind so viele arme Leute in der Dings und die helfen eine Weile. Aber dann sagt der eine, du, ich muss jetzt weitergehen. Und der eine sagt, kannst weitergehen, ich komme nach. Und dann hat er hier geholfen und gearbeitet und so weiter. Und dann ist er auf dem Schiff und dann geht er nach Jerusalem, dann ist er in der Grabeskirche und da betet er und dann sieht, dort vorne ist der von, ja, mein Kumpel, der mit mir mitgegangen ist, aber der ist da vorne und will ihn rufen, aber der hört es nicht. Und dergleichen. Also, der sieht immer unterwegs, sieht er, der ist immer dort, aber weit vorne. Und dann fragt sie, mein Gott, was ist da? Ich begegne ihm. Und dann kommen sie zusammen nach Hause, treffen sich wieder in dem Dorf, wo sie vorher waren, wo sie sich getrennt haben, die Wege getrennt haben. Die Reise nach Jerusalem kannst nachlesen, das ganze Buch eigentlich, und ein ganzes Stück zum Spielen. Wir haben das auch mal in der Gemeinde vorgeführt. Hier, diese Geschichte, Reise nach Jerusalem. Und dann kommen sie nach Hause und dann sagt er, ich habe dich immer vorne gesehen. Ich habe mich gewundert, wie bist du so schnell dort angekommen? Dann sagte du, ich war gar nicht in Jerusalem. Ich war dort in diesem Dorf. Ich habe den Leuten geholfen, den Leuten gedient und so weiter. Und nein, du warst in Jerusalem. Und ich schwöre, du warst in Jerusalem. Ich habe dich gesehen. Dann sagte er, nein, ich kann schwören, dass ich nicht war. Ich habe es nicht geschafft, weil ich habe so viel zu tun gehabt mit diesen armen Leuten, dass ich nicht geschafft habe nach Jerusalem. Dann sagte er, doch, doch, du warst in Jerusalem. Nur als Beispiel, du kommst in das Reich Gottes, wenn du den Armen, den Hilflosen, das wollte diese Geschichte sagen, den elenden Menschen hilfst. Unsere guten Werke folgen uns nach und die bringen uns an den Platz, wo wir hin wollten. Du warst vorne, das habe ich geschworen, deine Glatze habe ich gesehen, die hat geglänzt. Ja, Du siehst, also einer von euch wird der Messias sein, einer von euch wird vorne in der Grabeskirche am Altar stehen und der wird im Himmel vorne sein. Und die Letzten werden die Ersten und die Ersten werden die Letzten sein. So steht es in der Heiligen Schrift. Gott wünscht, dass wir ohne Angst und ohne Heuchelei sind, die kleine Herde, eures Vaters Wille, er hat es beschlossen, euch das Reich zu geben. Gott wünscht sich, ja, dass der Mensch wieder in den Ursprung kommt, aller Dinge, dass er wieder im Paradies kommt, dass er wieder nach Hause kommt, dass er wieder das ist, was er am Anfang von Gott bestimmt war zu sein. Der Auferstandene steht vor seinen Jüngern, Lukas 24, Vers 36 und so weiter, und sie glauben, es ist ein Geist. Aber Jesus ist kein Geist. Und er sagt, guck mal, schaut meine Hände, hat ein Geist Knochen, hat ein Geist Hände, Füße und so weiter, hat einen Geist und so weiter, einen Mund, dass er Fleisch essen kann, und er sagt, habt ihr nichts Gebratenes hier für mich? Du siehst, der Herr wollte was Gebratenes haben. Also Fleisch, ein Geist isst kein Fleisch. Verstehst du? Ganz normal. Viele glauben, im Himmel gibt es nur Geisteswesen. Nein, das ist nicht wahr. Der Auferstandene hat uns klipp und klar vorgelebt, und Jesus ist in den Himmel gefahren, und die Engel haben gesagt, so wie dieser Jesus gen den Himmel fuhr, so wird er auch wiederkommen, leibhaftig. Jesus lebte leibhaftig, Jesus starb leibhaftig, Jesus stand leibhaftig auf, und Jesus fuhr leibhaftig in den Himmel, und er wird auch leibhaftig wiederkommen. Halleluja. Und wir werden auch leibhaftig bei Gott sein. Wir werden auch leibhaftig bei Gott sein. Und wir werden offensichtlich, ja, im Himmel, und ich kann dir auch nicht sagen, im Himmel werden wir essen und trinken und für Delikatessen. Halleluja. Obwohl das Reich Gottes nicht Essen und Trinken ist, sondern Friede und Freude im Heiligen Geist. In Johannes 20, Vers 19 und folgende Verse lese ich oder stelle ich fest, dass Jesus nur seine Freunde aufgesucht hat, seine Jünger, die von ihm was gelernt haben, die mit ihm gegangen sind. Und wir werden also auch, ja, so sein wie Jesus. Jesus hat sogar geatmet, als der Auferstandene. Er pustete sie an und sagt, nehmt hin den Heiligen Geist. Also, Jesus war vollkommen nach der Auferstehung Mensch im verherrlichten Körper. Wir werden auch atmen. Wir werden auch Hände und Füße haben. Und wir werden, es ist komisch, aber ich habe darüber nachgedacht und meditiert. Die Wunden hatte Jesus behalten. Die Wunden waren seine Auszeichnungen. Dann haben sie erkannt, und sie werden sehen, in wen sie gestochen haben. David Livingstone erzählt einmal, als jemand zu ihm kommt und Depressionen hat und sagt, Bruder, ich verzweifle am Leben, ich kann nicht mehr. Dann macht David Livingstone sein Hemd auf und dann siehst du diese Narben hier auf meiner Brust. Ein Löwe hat mich überfallen gehabt. Und die Tatze des Löwen war schon auf meiner Brust. Hier sind die Wunden noch von dieser Tatze. Und ich spüre schon den Atem des Löwen und da fiel plötzlich ein Schuss. Ich sah mein Leben schon am Ende und dann fiel ein Schuss irgendwo und der Löwe erschrak und rannte davon. Und das ist nur der Rest. Unsere Wunden werden unsere Auszeichnungen sein, so wie Jesu Wunden eine Auszeichnung war damals. Wie war Jesus? Verletzt, was man ihm bei der Kreuzigung zugefügt hat. Und auch wir werden nach unserem Tod, ja, bestimmt den Merkmal haben als unser Orden, als unsere Auszeichnung. Durch viel Trübsal bist du gegangen, mein Kind. Durch viel Not, was du alles ertragen hast, was du alles erduldet hast. Die Striemen, du wirst vielleicht ein Hemd ausziehen und die Striemen zeigen, was du erlebt hast. Ich werde nie vergessen, als Richard Wurmbrand bei uns das erste Mal in Stuttgart war, im Killesberg, bei einer Veranstaltung, wo wir verfolgte Christen ja einen Gottesdienst gehabt haben, da hat er sein Hemd aufgemacht und hat gesagt, guck mal, hier sind die Wunden, wo die Leute Zigaretten an meinem Körper ausgedruckt haben. Das sind die Wunden für Jesus. Ich habe diese Wunden für Jesus ertragen, erduldet. Geschwister, auch diese Wunden werden sein als unser Orden, als unser Auszeichen. Deshalb sogar ein extra Siegel steht in der Bibel für die Märtyrer unter dem Altar. Auch wir müssen den Weg des Todes gehen. Auch wir werden dem Tod nicht entrinnen, so wie Jesus auch nicht dem Tod entronnen ist. Das ist der Weg des normalen Menschen, das Leben. Und die Jünger kannten Jesus als den Auferstanden. Und sie trugen diese göttliche DNA in sich. Sie waren von Jesus angesteckt. Sie sagten, wenn unser Meister so gelitten hat, dann müssen wir für ihn leiden. Eine Legende erzählt von Petrus, als er in Rom ist. Da begegnet ihm der Herr unterwegs. Er will abhauen. Die Christen sagen, Petrus, mach dich aus der Stadt. Wir wollen dich noch lange behalten und bring dich in Sicherheit. Und Petrus geht die Via Appia. Und er geht die Straße. Und da steht der Engel vor ihm und sagt, wo gehst du hin? Und dann sagt, wer bist du? Ich bin der Herr. Ich gehe nach Rom und will sterben. Dann hat Petrus gesagt, nein, ich gehe wieder zurück. Und er wollte nicht so gekreuzigt werden wie sein Herr. Der Herr ist normal gekreuzigt worden. Er wurde mit seinem Haupt nach unten gekreuzigt. Ich möchte so gekreuzigt werden wie mein Heiland, mein Herr. Ich gehe wieder zurück. Da kommt dieses Wort Quo Vadis, wo gehst du hin? Lass uns das lernen von Jesus. Ja. Wir sollen diese DNA Jesu in uns haben und tragen, denn nur so bringen wir den Himmel in unser Leben hinein. Und plötzlich, wir werden bekehrt. Wo gehst du hin? Wo war das? Ich gehe nach Rom. Ja, wenn du wegläufst, geht Jesus dorthin zu sterben. Aber Petrus sagt, nein, Herr, ich werde dorthin gehen. Egal, ob das Legende ist oder nicht, aber lass es sein. Weit weg von den vielen Problemen dieser Welt, wie Klimawandel, Terror, Armut, Unrecht, Krankheit und so weiter. Jesus kam in der Welt, in dieser Welt, nicht diese Probleme zu lösen, nicht das Joch der Römer zu zerbrechen, aber er kam, Menschen zu erlösen. Und unser Auftrag ist, ihr lieben Geschwister, auch Menschen zu erlösen, Menschen den Weg zur Erlösung zu zeigen. Ja, und dadurch, indem er den Menschen diente, hat er Satan überwältigt. Satan freut sich, wenn wir andere Menschen schädigen, Leid zufügen, sie beleidigen, sie krank machen. Der Himmel freut sich, wenn wir Menschen dienen mit den Gaben, die er uns gegeben hat, mit den Möglichkeiten, die wir haben. Alles andere, auch wenn wir irgendwie nur Sklaverei abschaffen oder Probleme lösen oder Klimawandel aufhalten ein bisschen oder Terror verhindern oder Armut oder Unrecht aus der Welt schaffen, das ist nur kurzfristige Lösungen. Das ist nicht die Lösung, was die Welt braucht. Die Welt braucht Erlösung. Die Welt braucht Erlösung. Bei Jesus geht es um die Ewigkeit und zwar absolut. Jesus führte ein Leben des Verzichts. Wie war Jesus? Er hat verzichtet. 40 Tage gefastet. 40 Tage gefastet. Er verzichtete, er erniedrigte sich selbst. Er verzichtete auf den Dienst vor den Engel. Das war Jesus. Er hätte spielend ein paar Legionen anfordern können. Die wären sofort gesprungen und hätten gedacht, Meister, was sollen wir tun für dich? Aber nein, er sagte, ich muss allein alles ausbaden. Allein mit Gottes Hilfe. Er lebte nicht sein Leben. Er opferte sich auf. Er ließ sich festnehmen und ließ die Jünger laufen. Nehmt mich. Die Untergrundchristen, die haben viele Christen, die geschwiegen haben, die ließen sich lieber martern und quälen, anstatt dass sie ihre Brüder verraten oder ans Messer liefern. Aber heutzutage, man ist ja in der westlichen Welt, man liefert so viel an den, ja, an den Feind, an den Teufel, den Menschen, anstatt dass man Rückendeckung gibt, sich hinter den Menschen stellt, die Menschen schont. Das ist mein Bruder, der könnte Messias sein, der könnte Christus sein. Jesus verzichtete auf sich selbst. Er nahm sich selbst nicht so wichtig. Er opferte seine Selbstliebe. Nicht ich. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Dein ist die Kraft und die Herrlichkeit und so weiter. Er trug keinen Strohkranz. Das, was wir gerne tragen möchten, so vergoldeten Kranz und so weiter. Er trug den Dornenkranz und so weiter. Er tat mehr, als er sollte. Und das war Jesus. Er steht nirgendwo in der Heiligen Schrift im Alten Testament. Es gibt so viele Prophezeiungen über Jesus, aber es ist keine einzige Prophezeiung, dass er Dornenkrone tragen wird. Aber er tat mehr, als er sollte. Und Geschwister, er schleppte das Kreuz, brach sogar zusammen, schwitzte Wasser und Blut. Er plagte sich für andere ab. Und es steht nirgendwo, dass er die Dornenkrone tragen sollte. Aber er trug zusätzlich. Und ich sage dir eines, Gott hat mich etwas gelehrt und ich sage, was er mich gelehrt hat. Ich bin im Flugzeug auf dem Weg nach Belgrad, nach Bukarest, nach Rumänien, bin im Flugzeug, bin eingeschlafen und ich träume im Flugzeug. Was soll das? Du fliegst, verstehst du, und du träumst. Und Gott hat mich im Traum aufgeklärt oder mir etwas gelehrt. Und ich habe gesagt, Herr, wie soll ich gesegnet werden? Wann werde ich gesegnet werden? Wie werde ich gesegnet? Ich möchte gesegnet werden und mache mich zum Segen. Dort in Rumänien, wo ich jetzt hinkomme, wo ich lande, mache mich zum Segen. Und dann plötzlich höre ich eine Predigt durch den Heiligen Geist. Die zweite Meile. Die zweite Meile ist gesegnet. Die erste Meile musst du so oder so gehen. Die wird dir nicht erspart. Aber die zweite Meile ist, worauf Segen ruht. Und ich habe einfach etwas begriffen. Viele Dinge muss ich nicht tun. Auch Jesus, er hatte die Dornenkrone nicht tragen müssen, aber er trug es zusätzlich. Der gekrönte Herr. Ohne Dornenkrone gibt es keine goldene Krone. Ja, wir möchten alle so Strohkronen tragen, die uns nicht wehtun. Aber die Dornenkrone, da sogar der römische Soldat schlug ihm auf den Kopf, dass es noch wirklich, ja, diese Stacheln ins Fleisch reingehen, die Knochen durchbrechen. Er schwitzte Wasser und Blut. Und ich schließe mit der Geschichte hier von Graf Zinzendorf. Dieses Bild hängt heute noch in Louvre. Graf Zinzendorf war in Louvre mit seinem Vater. Und dann betrachten sie verschiedene Bilder in der Galerie. Und dann sieht er den Gekreuzigten. Und er steht vor diesem großen Gekreuzigten, dieses überdimensionelle Bild, der Gekreuzigte. Und schaut ihn an, sieht ihm in die Augen. Und dann liest er die Buchstaben, was vorne am Bild ist, die Beschreibung des Bildes. Das tat ich für dich, was tust du für mich? Und dann fing er an zu weinen, geht weg und er wollte im Louvre nicht mehr weiter die Bilder angucken und so weiter. Das tat ich für dich, was tust du für mich? Und dieser Gekreuzigte hat Graf Zinzendorf sein Leben verändert, seine ganze Einstellung, seine ganze Entwicklung. Er wurde ja, ein hingegebenes Kind Gottes. Er wollte nur noch dem Herrn dienen und er sagte, was kann ich für meinen Heiland tun? Und er hat Missionare ausgeschickt, gerade diese Herrenhüter Brudergemeinde, der Missionare, Heidenmissionare rausgeschickt waren, haben sie die Heidenmission mitbegründet. Nach diesem Erlebnis war er so von Gott ergriffen, das tat ich für dich, was tust du für mich? Er hat diese Stunden nicht mehr vergessen, sein ganzes Leben wurde davon geprägt. Und auch die deutsche Heidenmission von ihm, das tat ich für dich. Und weißt du, und die ersten Leute der Herrenhuter Gemeinde, die sind nicht nach Afrika in die Mission gegangen, die sind zu den Eskimos gegangen, wo es eiskalt ist, verstehst du? Und die meisten sind dort erfroren, die sind nicht mehr zurückgekommen. Aber diese sind hingegangen, das tat ich für dich, was tust du für mich? Jesus, wir stehen vor dir heute, dem Gekreuzigten, dem Auferstandenen, dem verherrlichten Herrn. Ja, Jesus, wir können nicht schweigen von dem, was du getan hast. Ja, wir müssen deinen Namen verkündigen, wir müssen deinen Namen hinaustragen. Herr, wir möchten dich loben und preisen und wir preisen dich auch jetzt hier, dass wir diese Predigten ins Internet setzen dürfen und du wirst uns auch helfen, dass wir die Anzeigen dafür finanzieren können, dass viele, 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 viele Menschen das Evangelium hören, dass sie darauf aufmerksam gemacht werden, auf diese Berliner Predigten. Lieber Heiland, segne die ganze Aktion, was wir hier jetzt machen im Augenblick. Ja, die ganzen Leute, dass sie einfach diese Seite anklicken und auch die Predigt bis zu Ende hören. Und auch gib uns auch die Mittel dazu, dass wir die Menschen ansprechen dürfen, dass wir die Menschen erreichen dürfen. Es ist unsere Chance, es ist unsere Möglichkeit. Herr, das tatst du für mich. Du hast alles für uns gegeben und wir möchten auch das Letzte dir zur Verfügung stellen. Denn irgendwo muss und wird einer sein, der noch das Evangelium braucht und noch gerettet werden wird. In Jesu Namen. Halleluja. Ich danke dir, Herr Jesus. Und ich danke dir auch für unsere Geschwister, die hier spenden, die hier geben, aber auch die, die nicht geben können. Ich segne die Armen, die Schwachen, die Mühseligen, die Beladenen. Herr, erquicke ihre Seele und richte sie auf. Dazu sind diese Predigten und dazu sendest du uns. Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur, egal wer uns zuhört, egal wie die Leute reagieren, egal ob sie uns verspotten, egal ob sie sich über uns lustig machen. Herr, wir predigen das Evangelium von Jesus. Du tatst so viel für mich, für uns, als deine Kinder. Und was tun wir für dich? Gib uns, Herr, ein gutes Herz, offene Hände, dass wir geben und tun und geben. Herr, wir können immer was tun. Der eine kann geben, der andere kann beten, der andere kann gehen. Herr, und jeder sollte sich mobil machen für Jesus. Du hast uns erlöst und wir haben dich erkannt und wir haben dich gesehen, wie du bist. Du bist ein liebender Heiland, du liebst die Menschen, nicht die Sachen, nicht die Organisationen, nicht irgendwie die Materie, du liebst Menschen. O Herr, und Menschen sollen gerettet werden. Eine Seele ist bei dir mehr wert als alles Gold dieser Welt. Halleluja. Amen.